Diese Folge wird präsentiert von Freestyle Libre 3 Plus von Abbott, dem kleinsten Glukosesensor der Welt.
Liebe Candies, heute hört ihr eine besondere Ausgabe von Candy Diaries. Laura und ich öffnen unsere Schatztruhe und schenken euch als verspätetes Weihnachtsgeschenk eine Folge voller Hoffnung. Eine, bei der wir lange nicht wussten, ob wir sie überhaupt veröffentlichen möchten. Denn bei dieser Folge handelt es sich um die allererste, die Laura und ich aufgenommen haben. Das war im Januar 2025. Nicht nur das, die Folge entstand auch noch unter erschwerten Bedingungen. Denn wir haben sie vor rund 500 Menschen aufgenommen, live auf der Bühne, bei einem der wichtigsten Diabeteskongresse in Deutschland, der Diatec in Berlin. Weil sich unter den Zuhörenden im Saal viele Diabetesberaterinnen, Diabetologen, Hersteller von Blutzuckersensoren, Insulinpens und Pumpen befanden, haben wir ganz viele Fragen gestellt. Fragen, die sich um Themen wie Versorgung mit Insulin, Versorgung mit Diabetesprodukten beschäftigen. Da gab es zuletzt ja immer wieder Engpässe. Und um Technologien der Zukunft. Also zum Beispiel um Behandlungsmöglichkeiten, die bald auf uns warten. Worauf dürfen wir uns freuen? Und warum dauert die Zulassung von fortschrittlichen Neuheiten im Diabetessektor in der Europäischen Union oft so lange? Selbst wenn sie in Ländern wie den USA längst das Leben von Millionen Menschen mit Diabetes verbessern. Und es geht auch um unsere große Sehnsucht, eines Tages geheilt zu werden, ohne Diabetes leben zu können. Diese Folge soll uns also etwas Hoffnung spenden. Gerade jetzt zwischen den Jahren ist das vermutlich nicht das Schlechteste. Also, viel Spaß mit dieser Folge.
Candy Diaries.
Der einzig wahre Diabetes-Podcast für alle, die den Diabetes nicht zu ernst nehmen.
Aber trotzdem gute Werte haben wollen.
Mit Laura Karasek.
Und Stefan Seiler. Ja, hallo. Einen wunderschönen guten Abend. Wir freuen uns sehr, dass wir hier sind. Und die erste Frage, die wir uns immer stellen, ist, wie ist dein Zucker? Stefan, wo stehst du?
Ja, erstmal hallo auch von meiner Seite. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Mein Zucker aktuell, in Milligramm pro Deziliter ausgedrückt, 154.
Das ist doch gut, sehr gut.
Oder?
Finde ich, ja, weil ich stehe bei 2. Ich traue mich gar nicht, das zu sagen. Erstens läuft mein Pott gleich ab. Und das wird gleich piepsen. Da kommt jetzt auch schon die erste Anmerkung, ein Wunsch. Es ist wirklich toll, dass es diese Geräte gibt, aber es wäre total schön, wenn man diesen Alarm ausstellen könnte, wenn man zum Beispiel in der Oper sitzt oder so, ist das doch sehr unangenehm. Ja. Also man wird sehr als Banausin wahrgenommen, weil die denken wirklich, die hat nicht ernsthaft ihr Handy an, hier während Puccini, das kann nicht wahr sein. Und während Mozart würde man ja noch verstehen. Nein, aber das ist, also es wird gleich piepsen. Ich bin bei 258, aber nur, weil ich gerade Weintrauben gegessen habe. Wieso bist du so gut, Stefan?
Ja, ich habe eben auch versucht, einiges oben zu futtern in der Garderobe, aber da war gar nicht so viel da.
Ja, weil du hattest Angst,
Hast du das alles weggegessen vorher?
Nein, aber du hattest so Angst, und das ist auch ein Thema für uns natürlich. Stefan schrieb mir vorher, oh Gott, ich ahne es schon, ich werde genau, wenn wir dran sind, in eine Unterzuckerung rutschen.
Ja, Klassiker.
Also dieses Gefühl, man ist irgendwo und muss auf eine Bühne oder man ist in einem wichtigen Termin und ist in einer Unterzuckerung, das ist schon, finde ich, eins der unangenehmeren beim Diabetes haben, oder?
Ja, ganz genau. Und diese Unvorhersehbarkeit. Und dann kommt es auch trotzdem fast immer wieder zu solchen Regelmäßigkeiten. Also sobald ich eine Präsentation habe, sobald ich eine Pitch-Präsentation irgendwo halten muss oder sobald ich ein Interview führe, kann ich fast darauf wetten, dass kurz davor mein Alarm schrillt. Und das ist, es ist wie die...
Es ist Murphys Gesetz.
Ja, Murphys Law.
Ja, immer ist es so.
Ja.
Aber vielleicht mal kurz zu unserer Diabetes-Historie. Ich bin Typ 1 Diabetikerin seit 1994. Also ich habe das bekommen, als ich 13 war, mitten in der Pubertät. Das ist nicht so, also es ist nie angenehm, das zu bekommen. Aber ich glaube, in diesem Zustand war das für mich besonders schwierig damals, weil man ist sowieso schon sehr mit sich im Unreinen und hat Selbstzweifel und dann kriegt man noch so eine Krankheit. Und ich habe gedacht, ich darf nie wieder Zucker essen. Ich war im Altonaer Kinderkrankenhaus in Hamburg. Ich komme aus Hamburg. Ich sag's jetzt auch Hamburg.
Hamburg.
Und ich bin damals eingestellt worden mit Actrapid und Protafan. Und es klingt für Sie wahrscheinlich wie ein Faxgerät, aber, aber das war damals der heiße Scheiß, dass man zwei Insuline verschiedene spritzen konnte. Und ich bin da ganz toll betreut worden. Und ich, ja, inzwischen ist das ein paar Jahre her und ich lebe jetzt seit 29 Jahren mit dieser Krankheit, also deutlich länger mit als ohne. Ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern, wie so richtig wie ein Leben ohne Diabetes war. Ich musste lange dagegen ankämpfen, nicht zu trotzig zu sein. Also ich weiß, die ersten Jahre, du wirst ja auch gleich erzählen, hadert man doch sehr mit so einer Autoimmunerkrankung, weil man einfach denkt, warum ich? Warum jetzt? Und ich will das nicht und ich habe das nicht akzeptiert und habe auch, man hat ja dann diese wunderbare Honeymoon-Phase und es läuft alles super und man denkt, das müsste ewig so weitergehen. Denkt man ja in Beziehungen auch immer, bis man irgendwann merkt, Mist. So ungefähr ging es mir dann auch nach 2 Jahren, als der HbA1c nicht mehr bei 5,4 war. Das war schmerzhaft und desillusionierend. Aber erzähl du erst doch erstmal kurz, wann das bei dir, wann du das erfahren hast.
Ich glaube, wir haben es gar nicht so weit auseinander bekommen. Ich habe es jetzt auch seit 29 Jahren, bin Jahrgang 80, habe es also mit 15, 1995 bekommen, mitten in der Pubertät. Es gab, ich kann mich auch noch daran erinnern, an Aktivitäten davor. Aber es hat massiv eingeschlagen bei mir. Ich habe versucht, mich allen möglichen Regelmäßigkeiten zu widersetzen und zugleich den Eindruck zu vermitteln, dass ich alles im Griff habe, was als Pubertierender ohnehin ja schon eine recht große Ambition darstellt, wenn man versucht, die Umwelt von irgendwas
zu überzeugen.
Genau. Ja. Was eigentlich nicht so der Fall ist. Meine Mutter, die Krankenschwester ist, hat trotzdem jeden Lapsus natürlich sofort festgestellt. Und ich bin dann so leidlich mit dem Diabetes zurechtgekommen, habe sehr viel Sport damals gemacht, ich glaube, du ja auch.
Hattest du auch Actrapid und Protafan?
Ich hatte auch Actrapid und Protafan, das waren auch meine Einstiegsdrogen. Und dann, ich kann mich aber noch daran erinnern, wie ich dann auf so Schullandfahrten, Klassenfahrten, irgendwo auf einer ganz ranzigen Toilette auf der Autobahnraststätte bei Metz stand, mit so einer Einwegspritze,
ja,
das Insulin aufgezogen habe, vor dem Spiegel, wo hinter mir dann Männer und Frauen reinkamen, um auf die Toilette zu gehen. Und alle guckten mich so an, als hätte ich ein veritables Drogenproblem mit meinen 16,5 Jahren. Es war damals aber State of the Art.
Das war State of the Art. Und ich weiß, dass ich auch in der Pubertät Freunde und Freundinnen hatte, die sagten, oh cool, du spritzt dich, darf ich das auch mal probieren? Und also das hatte ja fast so was, man war so ein bisschen eine Ganovin, man war so ein bisschen Gangster. Ja. Und so, aber diese Spritzen, und dann war man ja cool, weil dann kamen ja diese Pens,
richtig,
ne, in den bunten Farben, und dann dachte man, ah, das ist doch viel praktischer.
Ja.
Inzwischen sind wir beide etwas moderner aufgestellt. Aber hattest du auch so eine Trotzphase, in der du gedacht hast, ich akzeptiere das einfach nicht?
Nee, ich wollte schon gute Werte haben, aber ich habe mir selbst die Losung übergestülpt, dass ich nicht mich dem Diabetes unterwerfen möchte, sondern den Diabetes quasi mir und meinem Leben unterwerfen möchte, der soll sich bitte nach mir richten und nicht umgekehrt. Und hat nicht immer ganz so funktioniert.
Komisch.
Mit Actrapid und Protafan. Vielleicht ist das ja nur an den beiden Insulinen.
Die sind nicht schuld, gib nicht denen die Schuld.
Na, das glaubst du nicht.
Und, du bist es nicht, es liegt an mir, Schatz. Ja.
Es ist ja wirklich eine fortwährende Geschichte des Scheiterns. Als Mensch mit Typ-1-Diabetes hat man täglich mannigfache Gelegenheiten, wieder sich vorzuführen, dass man es nicht im Griff hat. Und ich glaube, dieser Effekt, der wird auch manchmal vielleicht von außen gar nicht so richtig wahrgenommen. Aber ständig hat man den Nachweis, auch noch quasi schwarz auf weiß.
Ja,
auf
hier, Gerät, 258, ich bin eine Versagerin. Ja. Ich könnte gehen.
Aber du kannst auch wieder eine Gewinnerin sein. In wenigen Minuten, wenn der Wert dann wieder...
Seien Sie Zeuge, wie auch ich. In wenigen Minuten. Ja, also ich finde, du sprichst was Wichtiges an. Man hat es jeden Tag. Also ich glaube, das kennen Sie ja auch alle, weil Sie viel mehr Expertise haben als wir. Und wir haben sozusagen nur die emotionale Expertise, dass man eben dieses ständige Gefühl des Scheiterns hat und aber auch den Eindruck, man hat nie frei davon. Man hat nie Urlaub, man hat es jeden Tag und man muss immer, es ist, wenn man arbeiten möchte und arbeitet und wenn man Kinder hat, wenn man ein bewegtes Leben hat, und ich war wie du, ich habe auch immer gesagt, ich lasse mich doch von dieser Krankheit nicht irgendwie dominieren oder so. Und ich habe dann auch, war auch sehr wütend auf meinen Körper, dass der das bekam, und mir sagte dann mein Arzt, ich habe dann gesagt, mein Körper ist so gemein zu mir, warum macht er das? Und dann hat er gesagt, seien Sie doch erstmal lieb zu Ihrem Körper, vielleicht ist er dann auch lieb zu Ihnen. Und ja, aber das fand ich gar nicht so blöd, weil ich habe dann angefangen zu rauchen und ich habe immer, man ist ja dann auch in der Pubertät kleiner Feigling getrunken und Behrensen, Apfelkorn. Also ich wollte einfach sagen, oh Gott, ich mache hier noch Werbung. Buchen Sie mich, wenn Sie ein Likör haben.
Mit extra viel Zucker drin.
Ja, sehr viel Zucker. Aber Alkohol ist auch so ein Thema mit dem Zucker. Ja, da rutscht man ja immer in die Unterzuckerung. Also wenn ich trinke, ist es wirklich so, ich kann alles darauf wetten, ich werde in eine Unterzuckerung gehen. Und dieses Jonglieren, also das Gefühl davon, dass man nie frei hat und dass man eben immer sich noch mit etwas Zusätzlichem beschäftigen muss, was man immer im Kopf haben muss. Was passiert mit meinem Zucker? Werde ich Sport machen? Werde ich mich bewegen? Muss ich in eine Verhandlung? Muss ich einen Vortrag halten? Das immer mitzudenken, glaube ich, ist schon etwas, was man selber manchmal unterschätzt und was durchaus ein Stresslevel, so ein konstantes, so eine Anspannung, oder, verursacht.
Hast du auch mal diesen seltsamen Kniff angewendet, der wahrscheinlich hier von allen abgelehnt wird,
Apfelkorn? Was meinst du?
Ganz genau. Das aber in Kombination mit, du stellst deinen Sensor ab, oder du hast kein Lesegerät dabei, und du legst auch deine Pumpe ab und hast quasi, läufst mit Minimalbetrieb, mit einer soliden Basalrate durch die Nacht und bist einfach in einer Blackbox. Hast du sowas gemacht?
Nein, das mache ich nicht.
Das habe ich einmal gemacht, und es kam durch gewisse Situationen dazu, und ich kann es wirklich niemandem empfehlen, es zu tun. Aber dieses subjektive Gefühl war phänomenal.
Ah ja?
Für 6 Stunden. Ich wusste, ich kann jetzt eh nichts machen. Der neue Sensor liegt am anderen Ende der Stadt. Ich bin jetzt hier, ich komme nicht mehr weg. Ich habe jetzt keine Kontrolle.
Hatte das romantische Aspekte, wenn ich mal fragen darf? Ja.
Ich fand, ja.
Ich wollte es nur klarstellen, dass wir auf einer Ebene hier sind.
Und es war wirklich ein unfassbar schönes Gefühl der Schwerelosigkeit.
Vielleicht lag es aber auch an deiner Begleitung und nicht daran, dass der Sensor nicht dabei war. Man weiß, oder so, du sagst dann so, ach, du fühlst dich mit dir besser an als mit meinem Sensor. Genau. Das schönste Kompliment. Was für ein Kompliment.
Ja, oder? Das mehr Stabilität.
Kommt auf die nächste Diddelmaustasse, würde ich sagen.
Ja, wir nähern uns, glaube ich, langsam unserem heutigen Gesprächsthema.
Ja. So, wobei ich das, ich finde, wir können auch über Liebe reden. Mir ist also, ja.
Ich weiß nicht, wie die Aufnahmekapazitäten hier sind, was das Thema angeht. Das eigentliche Thema, das wir ja heute besprechen wollten, das dreht sich um die.
Jetzt wird er seriös. Früher beim Playboy, jetzt will er. Ja.
Ich bin hier, um ein neues Image aufzubauen. Bitte unterstützen Sie mich dabei. Bitte. Das Thema Zukunft. Darum soll es ja heute gehen. Wünsch dir was, eine Stunde wünsch dir was mit Laura und mir.
Ja.
Und auch mit Ihnen, denn bei der einen oder anderen Frage brauchen wir Unterstützung. Kompetente Unterstützung.
Ja.
Und darum soll es heute gehen. Was wir als Menschen mit Diabetes uns wünschen von Ihnen, von der Zukunft.
No pressure. Also wäre schön schnell und also zeitnah und ganz effektiv. Naja, wir wünschen, also zunächst mal, glaube ich, wünscht sich jeder Diabetiker das, was mir damals übrigens mit 13 versprochen wurde. Was heißt versprochen? Aber mir wurde schon avisiert, ach, in 10 Jahren ist das gar kein Problem. Da hat man da längst was und so. Mhm. Und das ist immer wie so eine, ist dir das auch so?
Die Möhre von der Nase.
Oder? Ja.
Das so, die Hoffnung auf Heilung.
Ja.
Aber die wurde uns irgendwann weggezogen, diese Möhre von der Nase, weil ich fand die eigentlich ganz gut. Ich fand das toll. Ich fand das toll, als noch.
Geben Sie uns unsere Möhre zurück.
Ja, deshalb, geben Sie uns die Hoffnung zurück. Ich hätte gerne Hoffnung auf Heilung noch innerhalb unserer Lebenszeit. Und damals, in den 90ern, hieß es mal, oder wurde zumindest so kolportiert, dass wir wirklich hoffen können. Vielleicht hat man uns auch nur verarscht.
Erinnern Sie das, dass behauptet wurde?
Ja. Und das war wahnsinnig schön und tröstlich für uns. Zumindest die Hoffnung zu haben, dass es eines Tages geheilt wird. Und so in den 10er-Jahren und 0er-Jahren habe ich davon nicht mehr viel gehört. Und dann gibt's ja immer diesen Topos, dass die Pharmakonzerne ja besser an der Behandlung verdienen, als an der Heilung verdienen würden.
Ja, das wird mir auch immer erzählt. Ja? Ist das so eine Verschwörungstheorie? Oder also ist das, stimmt das?
Ja, weiß ich nicht. Ihr Blick in den Raum, stimmt das? Kann sowas wahr sein? Gibt's hier Menschen aus der Pharmaindustrie?
Könnte man das... Wer möchte dazu einen kurzen 10-minütigen Vortrag?
Elevator Pitch.
Ja. Heilen Sie uns. Naja, man dachte wirklich, irgendwann geht das wieder weg. Ja. Damit haben wir uns jetzt abgefunden, dass das wahrscheinlich nicht der Fall ist.
Ja, also mir
oder,
würde, Entschuldige.
Ja. Nee, oder doch.
Ja, oder doch, bitte, oder doch.
KI ist jetzt da. Also wir haben jetzt ja dieses tolle System, mit dem ich sehr glücklich bin. Was ich mir von diesem System noch wünschen würde, also wie gesagt, diese Kleinigkeit mit der italienischen Oper, also dass der Alarm vielleicht nicht, dass man den irgendwie leise stellen kann, das ist ein Minimalproblem, aber dass natürlich es eines Tages so ist, dass dieses System begreift, der Sensor und die Pumpe, da ist jemand etwas, da kommt eine Banane rein oder eine Nudel. Und das gebe ich so schnell ab, dass dieser Mensch nicht erst auf 240 wandern muss. Und jetzt kommen Sie mir nicht mit Spritz-S-Abstand.
Das macht doch
really not. Es ist nicht umsetzbar. Hast du dich je an den Spritz-S-Abstand
nein,
gehalten?
Nein, wie soll es auch funktionieren? Wie soll ich denn im Restaurant...
Es fühlt sich an wie so eine Beichte,
ja,
ne?
Aber, ja, so ist es auch. Bitte vergeben Sie uns. Wir meinen das wirklich nicht böse.
Mein Name, oder so eine Therapie, mein Name ist Laura Karas und ich halte nicht den Spritz-S-Abstand ein. Hallo Laura.
Aber ganz ehrlich, wie soll der Spritz-S-Abstand eingehalten werden? Ich sitze in einem Restaurant, das Essen wird serviert, da warten noch nicht alle 10 Minuten auf mich, dass ich dann mal eingebe, wie das ist ungefähr und dann nochmal 10 Minuten warten und dann fange ich an zu essen. Das ist einfach...
Ja, es ist einfach nicht umsetzbar.
Also zumindest, wenn man so gefräßig ist wie ich.
Nein, deswegen wäre ja der Wunsch, ein Insulin, was einfach so schnell und so präzise wirkt, dass man gar nicht erst hochgeht. Also dass man sozusagen, man spritzt es und ist sofort Knülle. Also man spritzt es und man ist... das ist einfach diese Verzögerung, wodurch man ja dann auch oft nach einem sehr hohen Wert in diese Unterzuckerung rutscht und so. Also dieses Auf und Ab, weil man dann doch nochmal, oh Gott, ich bin immer noch bei 300, nochmal nach. Also ich mache hier die Geste, als würde ich mich noch spritzen. Also dieses Gefühl von, warum geht es jetzt nicht runter? Warum dauert das so lange? Und man will es unbedingt runterkriegen, dann geht man in die Unterzuckerung. Also der Wunsch wäre schon, ein Insulin zu entwickeln oder ein System, was einfach noch reaktiver ist, oder?
Bei dem man tatsächlich auch erkennt, was man isst oder wo ich ganz niedrigschwellig eingeben kann, was ich gerade zu mir nehme. Ob das eben eine schnelle Kohlenhydrateinheit ist oder eine langsam wirkende.
Die Leute posten ja auf Social Media immer Fotos von ihrem Essen. Vielleicht auch einfach so eine Pumpe, da machst du nur ein Foto und die sagt jetzt 10 Gramm Kohlenhydrate oder so.
Es gibt
so
auch
Chatbot
Apps.
Vielleicht. Kannst du auch deine romantischen Dinge aus mit dem, hey, ich bin bei 150, oh, Sweetie, gratuliere.
Komm in meine Arme. Ja, das stimmt. Das ist ja nicht gut. Es gibt ja auch schon Apps, die so in diese Richtung gehen, wo man Lebensmittel abfotografieren kann, aber die sind für, meiner Meinung nach, bitte korrigiert mich, wenn es doch eine bessere geben sollte, sind die nicht brauchbar. Die sind zu unzuverlässig, gerade was so Kohlenhydratmengen angeht, kann ich mich da nicht wirklich drauf verlassen. Und das wäre wirklich ein riesiger Sprung in die Zukunft, wenn das die Pumpe, eine App, wie auch immer, das System, erkennen würde, was ich dazu mir nehme.
Total. Oder eben ein Insulin, das Thema Smart Insulin, das ist natürlich eine große Hoffnung für uns, die aber sicherlich viele Gefahren auch birgt.
Ja, ich habe ja gelesen, ich habe es ja nur von den Hoffnungen gelesen, irgendwie, dass man einmal in der Woche so eine Spritze bekommt und das hält dann für eine Woche und versorgt einen immer genau mit dem Insulin, das man braucht. Und dann habe ich aber nicht mehr weiter gelesen. Gibt's hier jemanden, der uns das erklären kann?
Dann fehlen dir die Fotos, oder wie?
Ja, genau, da fehlen mir die Fotos.
Im Playboy sind mehr Bilder. Ist aber viel Text hier in dem Fachmagazin.
Möchte vielleicht jemand diesen wunderschönen Würfel fangen und uns was über Smart Insulin erklären?
Das bitte. Ist
eine ganz leichte Einstiegsfrage. Darf ich dir den werfen? Bitteschön.
Ich weiß nicht, was ich euch jetzt erzählen soll. Ich habe gestern hier drüber schon erzählt und habe gesagt, das gibt es zu schnell nicht. Wolltest du das hören?
Nein.
Hoffnung, ich will die Möhre von der Nase wissen.
Die Möhre gibt's, die Möhre wird gepflegt, gerade in Dänemark. Würde ich sagen, dass da nächstes Jahr ein Produkt rauskommt? Nein. Also ich bin hoffentlich nicht wieder da, wo du vor vielen Jahren warst, die Möhre ganz hoch zu hängen. Aber ich glaube, so schnell kommt die Möhre nicht auf euch zu. Keine Angst.
Kannst du vielleicht kurz noch einen Schritt zur Seite gehen? Was ist überhaupt Smart Insulin?
Ein Insulin, was du im Körper hast, was selbstständig misst, in gewissem Sinne, also messen jetzt nicht so wie ein Blutzuckermessgerät oder sowas, wie viel Glucose in deinem Blut, in deiner interstitiellen Flüssigkeit ist und so viel Insulin loslässt aus dem Depot, was es gibt, wie du gerade in dem Moment brauchst, dann brauchst du kein AID-System mehr, nichts mehr, du bist in dem Sinne geheilt. Aber Vorsicht, die Idee ist großartig, die Umsetzung diffizil.
Was ist an der Umsetzung genau diffizil? Also diese, ist es dann die Dosierung, dass man leicht in Unterzuckerungen rutscht? Oder?
Du brauchst einen Sensor, der sehr genau erkennt, wie viel Glucose der hat und genau die richtige Menge Insulin in diesem Moment loslässt. Und das ist in der Umsetzung bisher nicht gelungen. Es gibt eine Menge Patente, eine Menge Ideen, eine Menge Tierdaten, aber kaum was, was wirklich nah an der Klinik ist.
Und kannst du einen Zeithorizont aufmalen?
Nicht realistisch.
Es ist wie ein DHL-Paket. Wir kommen genau in der nächsten Woche zwischen 8 und 25 Uhr oder so. Ja. Ich weiß es nicht.
Ja. Also das ist ein bisschen so wie bei den AID-Systemen. Da gibt es die Idee, die werdet ihr vielleicht damals auch schon gehört haben. Da wurde immer gesagt, in 3 bis 4 Jahren haben wir das. Mhm. Und das ist über die letzten 30 Jahre immer genauso weitergeschrieben worden. Also wenn ich jetzt 3 bis 4 Jahre sage, mache ich den gleichen Fehler wie die anderen vor mir auch. Nein, danke.
Na gut.
Aber danke für die Erläuterung oder Erklärung der Frage. Smart Insulin klingt auf jeden Fall gut. Sind wir noch jung genug, um das noch zu erleben, Stefan?
Ich hab... Okay, das wollte ich hören. Sind wir schon so?
Wir sehen so alt aus. Es ist schrecklich. Es ist bitter. Wir haben keine. Also das ist auf jeden Fall einer der Wünsche, aber damit einhergehend ja auch wirklich ein System. Und dafür braucht man ja vielleicht gar kein Smart Insulin, sondern einfach ein System, was mit der KI eben schneller einen Anstieg bemerkt und dann noch schneller Insulin abgibt. Weil ich bin sehr, sehr dankbar über dieses System. Ich muss auch wirklich richtig pathetisch sagen, seit ich das habe, hat sich mein Leben deutlich verbessert. Also es ist wirklich, würde ich sagen, mit das Einschneidendste in meiner Diabeteslaufbahn, was mir passiert ist. Bei dir auch?
Ich würde jetzt sagen, ja. Ich habe es allerdings erst seit 2 Monaten im Betrieb, seit 1,5.
Deswegen wusstest du auch gerade nicht, wie man... Also ich unterzucker gleich. Ich so, mach doch Aktivität an. Ach ja.
Sorry. Ich bin ganz neu in dem Geschäft. In diesem,
du bist neu im Business, genau. Ja. Und aber es ist ein gutes Game. Stell dir ein paar Leute vor später.
Ja, das wäre gut. Ich hab tatsächlich vorher eine jahrelange Geschichte mit Hypoglykämien gehabt, als ich nach Bad Mergentheim kam, in die Diabetesklinik, um mich da einstellen zu lassen, neu auf das AID-System. Da wurde ermittelt, dass ich in den letzten 90 Tagen, glaube ich, 145 Hypos hatte. Also das war jetzt nicht so wenig. Und
okay. Warum, aber wie erklärst du dir das? Sag mal, wenn du ganz ehrlich zu dir selbst bist und zu uns, warum hattest du so viele? Hör auf zu flunkern. Man lügt übrigens für die Diabetologinnen und Diabetologen, man lügt denen auch so an, gell? Ich weiß gar nicht, wo das herkommt. Es ist doch so.
Ich muss mich kurz schämen.
Ich gebe es ja selber auch zu, es ist auch ein wahnsinnig schwerer Job, weil es eben, es ist so eine schwer greifbare Krankheit. Es ist einerseits toll, dass sie nicht wehtut, aber wenn sie Schmerzen verursachen würde, wäre man wahrscheinlich disziplinierter, wenn man ganz ehrlich ist. Das heißt, man ist natürlich manchmal flapsig damit, aber ich finde eben 145 Unterzuckerungen in 90 Tagen, da wirst du doch schon eine Erklärung für haben.
Ja, ich glaube auch, dass es ein, zwei zu viel waren. Du machst es gerade nicht besser, Laura, mit deiner Ansprache.
Oh ist die Zigarette? So wie so Eltern, die so ihren bösen Sohn. Hier war eine Schachtel Zigaretten in der Schublade. Ich hab sie nicht.
Weiß nicht.
Nein, okay, aber also, es gibt du musst auch nicht antworten. Aber
ich antworte sehr gerne. Gut. Nach dieser ganz ergebnisoffenen Frage. Mhm. Ich möchte, also ich weiß, dass ich in der Achterbahn geraten bin, dadurch, dass ich auf der einen Seite gerne esse und dadurch auch immer mal wieder das falsch einfach berechnet habe. Ich habe auch jahrelang darauf verzichtet, das zu Hause zu wiegen, was vermutlich auch nicht die schlauste Idee ist.
Ja.
Seitdem ich weiß, wenn ich es mache, dann funktioniert es besser und ich habe einfach sehr oft draußen gegessen, sehr oft in Restaurants, sehr oft bei Imbissen und dann auch nicht zwischen den Mahlzeiten 5 Stunden gewartet, sondern zwischendurch auch nochmal hier ein Snack und da ein Snack. Mhm. Und somit war ich in so einem dauerhaften
Hochtief. Aber hattest du auch viele hohe Werte oder?
Nicht nonstop, aber durchaus nachts. Gerade, ich habe auch den Eindruck, vielleicht wird das offen dem einen oder anderen hier bestätigt, dass manches bei mir unfassbar lange verstoffwechselt. Wenn ich jetzt eine Pizza esse, dann steigt mein Blutzucker, also jetzt haben wir 19 Uhr am Abend, dann steigt mein Blutzucker morgen früh um 3 ungefähr.
Ja, das habe ich auch manchmal, dass das so verzögert kommt.
Ja, und ja genau.
Aber irrsinnig, also wirklich irrsinnig. Auch das Insulin, wenn man immer sagt, das hält doch nur 4 Stunden, denke ich, wieso unterzucker ich jetzt? Ich habe den Bolo abgegeben sozusagen oder das für die Mahlzeit abgegeben vor 8 Stunden. Warum unterzucker ich jetzt? Im Schlaf ist es dann auch immer gerne.
Ganz genau. Also gerade die Nachtzeiten waren für mich eine Lotterie. Mal bin ich morgens mit 35 Milligramm pro Deziliter aufgewacht und mal mit 300. Mhm. Und am Ende hatte ich einen ganz guten
Hb1c. 35, davon wachst du nicht auf?
Ja, irgendwann dann nicht mehr durch die ganzen Hypos, logischerweise. Und ich habe gehört, das soll nicht ganz so gesund sein. Haben Kolleginnen von Ihnen erzählt. Und daraufhin...
Breaking News, schockierende Nachricht.
Aber auf der anderen Seite...
Heroin ist gefährlich. Und Blut, nein, aber dieses Hypo-Problem hatte ich Gott sei Dank nie. Ich merke das sehr früh, also ich merke das schon, bei 68, 65 merke ich das ganz deutlich.
Ja, bei mir ist es mal so.
Hat ja auch manchmal sowas ganz, es ist ja auch so ein bisschen aufregend, das kurz zu haben. Also es hat ja auch was Angenehmes. Aber dann merke, also ich bin auch schon vor diesen Alarmen, ich bin davon Gott sei Dank immer aufgewacht.
Ich habe einen Kumpel, den habe ich übrigens auch in der Diabetesklinik Bad Bergentheim festgestellt, der hat mir geraten, unterzuckert Sex zu haben. Das sei das Beste. Immer so bei 68, 69, 70. Ja? Aber nicht zu niedrig, nicht so, aber das sei das Beste. Ich kann das nicht bestätigen. Ich weiß nicht, wie es dir geht.
Danke, dass du das für uns alle getestet hast. Dass du dich geopfert hast für dieses Experiment, Stefan.
Sehr gerne. Das ist meine Wissenschaft. Man kann mich auch buchen für solche Aufgaben.
So gut. Du bist zu gut zu uns.
Alles für die Wissenschaft.
Ja.
Und wie kam jetzt darauf?
Ach so, Wünsche. Seriös, genau. Smart Insulin. Nein, wir waren bei dem. Ich habe wirklich pathetisch gesagt, dass das mein Leben deutlich verbessert hat. Ja. Und zum Beispiel, weil wir gerade über die Nächte sprachen, natürlich das ein Geschenk ist, weil ich hatte noch nie in meinem seit ich Diabetes habe, so einen tollen Nachtverlauf. Also das ist sensationell. Ich liebe es. Ich wache immer mit 120 auf oder 103. Also man hat nie wieder dieses, was ich jahrelang hatte. Was, glaube ich, mit das Frustrierendste ist am Diabetikersein, sind diese unerklärbaren hohen Werte. Also dieses, warum wache ich jetzt mit 300 auf? Mhm. Warum, ich habe doch gar nichts, oder ich habe doch was abgegeben für die Mahlzeit. Warum habe ich jetzt, also wirklich so richtig ätzende Werte von 350? Man ist durstig, der Mund klebt, man muss pipi, es ist alles, also man kriegt auch schlechte Laune.
Richtig schlechte Laune.
Ich werde da sehr, ich schiebe das auch immer auf meinen Diabetes, wenn ich so ausraste. Also das ist man kann dann immer sagen, ich habe Diabetes, ich darf das. Ich fand das immer besonders blöd, weil man so scheiße in den Tag startet, wenn man mit 300 aufwacht, oder?
Ja, ganz genau. Aber genauso schlecht, finde ich, startet man den Tag, wenn man mit 35 oder 50 aufwacht. Um es mal so zu sagen, und dann einen halben Tag Kopfschmerzen
hat. Es sei denn, man hat Sex dabei,
offensichtlich. Das kompensiert dann doch wieder einiges.
Und jetzt kommt Werbung.
Laura. Was hast du eigentlich für ein Verhältnis zu Dextro Energy?
Ich führe schon seit 30 Jahren, seit ich Diabetes habe, eine sehr enge Beziehung zu dem Traubenzucker von Dextro Energy und auch den anderen Produkten, weil sie mich sehr oft aus Unterzuckerung gerettet haben. Wie ist es denn bei dir? Das ist doch für Unterzuckern das Praktischste. Die sind klein, die sind handlich, die kannst du genau dosieren. Du weißt, wie viel du nehmen musst. Du bist zittrig, du kannst sie immer in der Handtasche haben, oder? Also ich finde es super.
Passt auch in die Hosentasche. Wenn ich unterwegs bin, nehme ich auch gerne mit auf meine Reisen ins Ausland. Ist wirklich ein super Helfer, dann wenn es brennt.
Ich finde auch gerade beim Sport ist es praktisch. Also ich nehme die mit, wenn ich joggen gehe, wenn ich wandern gehe, wenn ich Skifahren gehe. Sobald du merkst, ich werde zittrig, oh Gott, ich unterzuckere, zack, Dextro Energy und dir geht sofort wieder gut.
Manche sind ja dann auch mal der Traubenzuckerwürfel so ein bisschen überdrüssig. Deshalb gibt es von Dextro Energy auch Auswahl. Es gibt die Energy Gums, es gibt auch die Dextrose Drinks. Das sind so kleine Päckchen mit 50 Milliliter Inhalt.
Die finde ich super zum Beispiel. Die habe ich immer beim Skifahren dabei. Das ja? sind so kleine, so kleine Paketchen. Das machst du einmal, da drückst du nur drauf, quetscht das in den Mund, das schmeckt gut. Also das ist wirklich sehr, sehr, sehr angenehm zu schlucken und dabei zu haben.
Das Beste für unsere Hörerinnen und Hörer gibt es jetzt ein besonderes Angebot. Unter dextro-energy.com könnt ihr einen Rabattcode einlösen und 15% sparen im Online-Shop von Dextro Energy. Einfach mit dem Rabattcode CANDYDIARIES15. Geschrieben wird das CANDYDIARIES15, alles zusammen und das im Online-Shop.
Und zack, habt ihr die nötige Energie und alles für die Unterzuckerung.
Den Link zum Online-Shop findet ihr wie immer auch in den Shownotes.
Ende Werbung.
Aber das macht wirklich keinen Spaß. Es macht auch abends schon keinen Spaß, ins Bett zu gehen, weil ich immer dachte, so, und was passiert heute Nacht? Irgendwas Schlimmes wird passieren. Und wenn es mal nicht gebimmelt hat nachts, wenn der Alarm nicht schrillte, dann war ich wirklich beruhigt. Dann war es ein guter Morgen. Aber ich hatte abends eben nie die Gewissheit. Und die habe ich jetzt, seitdem ich eben das IED-System verwende. Das ist tatsächlich, kann ich dir nur beipflichten, ein echter Gamechanger gewesen. Ja. Gerade was das Psychische angeht. Ich bin einfach viel beruhigter. Ich habe das Gefühl, ich habe zumindest eine Dreiviertel-Sorge weniger.
Total. Ja. Jetzt hast du nur noch mich an der Backe.
Könnte wirklich schlimmer geben.
Ja, also das, und wenn das System noch etwas, also man hat ja jahrelang auch uns immer, ne, dieses, ja, es kommt ein Closed-Loop-System und das wurde einem ja auch immer so versprochen, ja. So ein bisschen, dann gibt's ja auch welche, die sich das selber so gebaut haben, dafür bin ich aber technisch nicht begabt genug oder ich habe das einfach nicht verstanden, wie man das selber, das ist jetzt einfach ganz toll, dass der Sensor mit der Pumpe kommuniziert. Das war ein Riesenthema. Ich glaube, was auch immer noch ein Thema ist seit Jahren für uns, war so, das wurde mir zumindest auch immer erzählt, das Thema Stammzellen.
Ja, ne? Hörte ich auch immer mal wieder, aber ich habe es nicht verstanden. Kann das uns vielleicht jemand erklären?
Was ist mit den Stammzellen? Warum kriegen wir die nicht? Wo kriegt man die her?
Ist das was Böses, was in den Stammzellen? Sowas wie mit der Gentechnik?
Möchte irgendjemand, oder Inselzellen gab es doch auch mal eine Diskussion. Inselzellen oder Stammzellen?
Ich glaube, das.
Wer kann uns aufklären?
Ja, ähnlich kompliziertes Thema wie das mit dem smarten Insulin.
Ja.
Auch ganz kurz vielleicht nur dazu. Das Grundproblem ist immer, ob man das jetzt mit Stammzellen oder mit Inselzellen macht, also Inselzellen, die das sowieso schon können mit der Insulinproduktion, oder Stammzellen, denen man das irgendwie beibringt. Das Grundproblem bleibt immer, man braucht danach eine Immunsuppression. Also das sind ja irgendwelche fremden Zellen und die müssen halt unterdrückt werden. Und das ist halt eigentlich das größte Problem an der ganzen Geschichte, weil damit treibt man dann sozusagen den Teufel mit dem Belzebub aus.
Ja.
Und das ist im Moment noch so und da schließe ich mich dem Lutz an. Irgendwelche guten Vorhersagen dazu gibt es tatsächlich nicht. Ich erinnere mich auch daran, dass man das, irgendwann poppte das mal so auf und dann gab es ganz viele Nachrichten darüber. Mhm. Und dann hieß es in spätestens 10 Jahren, aber das ist auch schon locker 9,5 her.
Ja, cool, dann feiern wir ja bald jetzt die Eröffnung des.
Aber es wurde dann wieder so leise.
Aber mir hat tatsächlich ein Arzt gesagt, der kein Diabetologe ist, aber der sich so mit Longevity und diesen Themen beschäftigt, der sagte, das gäbe es schon in einigen lateinamerikanischen Ländern. Oder ist das auch Humbug? Also man solle irgendwie nach Costa Rica fliegen oder nach. Oder ist, ja, dahinter Ihnen winkt schon einer, nee, möchte einer. Nein?
Ich dachte.
Keiner aus Costa Rica hier?
Das Problem ist ja, die wissen nicht, wann sie aufhören sollen. Die produzieren zwar nach wie vor, man kann auch Insulinzellen einfach in die Leber spritzen, ganz normal, dann gehen sie dort an, aber dann produzieren sie auch immer weiter. Sie wissen nicht, wann sie aufhören sollen, okay. Die haben keinen Sensor dafür. Und das ist das Problem. Und das, dazu dann noch die Immunsuppression.
Also die kleinen Stammzellen, die Insulin produzieren können, die vermehren sich dann in der Leber? Habe ich das richtig?
Nein, die Inselzellen.
Die Inselzellen.
Die wissen nicht, wann sie aufhören sollen, so wie wir mit diesem Podcast. Nein, also, okay, und das, aber wird das etwas sein? Ich sag mal, diese Probleme klingen sehr heftig, aber sind das Probleme, sag ich mal, und da möchte ich jetzt keine Zeitangabe, aber die medizinisch in der Theorie lösbar sein könnten irgendwann? Also ist das etwas, was man, oder sagt man, das hat man immer wie bei einer Transplantation oder so, diese Immunsuppressiva, das ist etwas, das können wir dem Körper nicht, das ist unmöglich, das zumindest so aufzulösen, dass man eben nicht Pest mit Cholera bekämpft. Also das ist ja die Frage, ob es da eine Optimierung und eine Möglichkeit geben könnte medizinisch.
Tja, wir reden hier über ganz verschiedene Dinge. Fangen wir mal mit den Inselzellen an. Dort ist so ein bisschen das Thema, dass man gar nicht genügend zur Verfügung hat. Ja, es gibt Gott sei Dank nicht so viele Verkehrsunfälle, dass man jede Menge Inselzellen hat. Ja. Und dann brauche ich natürlich diese Immunsuppression nur bei Fremdzellen. Aber der Typ-1-Diabetes greift ja diese Zellen auch an. Mhm. Also deshalb müsste ich es ja auch eigentlich nach unten bringen. Es gäbe einen Ausweg, das wären zum Beispiel verkapselte Inselzellen, mit Alginaten und anderes, das ist versucht worden, bisher nicht erfolgreich, muss ich sagen, über die lange Dauer. Denn da könnte man letzten Endes auch Tierzellen, also vom Schwein oder sowas einbringen. Die würden dann praktisch auch ohne Immunsuppression dort Insulin liefern. Es gibt zum Beispiel auch solche Bioreaktoren. In Israel gibt es eine Firma, die haben das gemacht. Dort gibt es aber ein Problem, dass man im Grunde genommen die Sauerstoffzufuhr garantieren muss, damit diese Zellen am Leben bleiben. Das mal zu diesen Inselzellen. Mhm. Stammzellen ist eine ganz andere Geschichte. Das heißt also, zum Beispiel ist es so, dass wir sogenannte Progenitorzellen haben. Das sind also Vorzellen, wenn man es mal ganz einfach bringt. Und zum Beispiel die Progenitorzelle für das Glucagon-Like-Peptid 1, das ist ein Darmhormon, ist die gleiche Progenitorzelle wie für die Inselzelle. Man hat also schon Tierversuche unternommen, da hat man praktisch Hamstern und Ratten, dann diese hier praktisch Progenitorzellen entwickeln lassen und dann haben die Insulin geliefert, zum Beispiel aus der Darmmukosa. Ja, man hat sie vorher praktisch das Pankreas rausgenommen. Ja. Aber das sind alles Sachen, die Stammzellgeschichte ist noch weiter weg als die Inselzellgeschichte. Da muss man sagen. Und wie gesagt, Inselzellen sehe ich nur eine Chance, wenn eine vernünftige Verkapselung möglich ist, sodass man also im großen Stil nicht auf Unfallopfer warten muss, sondern auch zum Beispiel Tierzellen und anderes nehmen kann.
Und in wie vielen Wochen?
Das ist wirklich eine schwierige. Also wir hatten ja das vor uns mit dem Smart-Insulin. Ja. Also Lutz, ich sage mal, ich würde sagen 5 Jahre.
5 Jahre?
Da haben wir ja die Zulassungsphasen. Also wir sind ja alle in der Phase 1. Da gibt es ja also 8 Smart-Insuline im Moment, die ich kenne zumindest. Also das hat vielleicht noch eher eine Chance auf die Dauer. Diese Inselzellen im großen Stil, diese Verkapselungen, weiß ich nicht, wie da der Zustand ist, aber hier Stammzellen ist noch eine lange, also das werdet ihr vielleicht noch erleben, ja, aber eher, es ist noch, das ist noch ein langer Weg. Aber ich meine, wollen wir doch einfach mal Folgendes sehen. Wir haben immerhin das geschafft, die letzten Jahre, ihr habt es ja selber besprochen, als ihr angefangen habt mit eurer Diabetes-Historie, war vieles eigentlich ziemlich trostlos. Und jetzt mit dem AID-System, wow, ja, also immerhin schon mal, ne?
Total.
Ja, und die kann man natürlich noch weiterentwickeln, also praktisch auch, dass der Bolus noch automatisch gegeben wird, dass du dann nur noch drauf gucken musst, aha, hat's das alles gemacht, auch mein Zucker, okay, mein Sensor zeigt eigentlich gute Zuckerwerte an, hat alles funktioniert. Ja, wie das dann beim Sex ist, weiß ich allerdings nicht.
Das müsste. Das wird Stefan gerne
das
für Sie
testen. Das ist vielleicht
bei
Stefan anders als bei dir.
Dankeschön.
Aber Sex wirkt sich schon auf, das sieht man in den CGM-Profilen.
Man sieht, das wirkt sich das wirklich aus. Jetzt mal ohne Witz, du brauchst gar nicht mit einer Unterzuckerung in Sex reinzugehen. Du kommst auf jeden Fall mit einer raus. Es ist so. Es ist wirklich so. Es ist, man denkt immer, wie unpassend kann es sein?
Das ist wirklich sehr unangenehm.
Dann piepst das Ding da noch, es ist so unromantisch. Du machst da irgendwie Marvin Gaye an oder so. Nein, es piepst darum. Ja. Also es ist, ja. es
Das wäre auch noch ein Wunsch.
Das ist ein Downer.
Aber ja. Der Mann schläft ja sowieso nach
oben. Das ist tröstlich, genau.
Zurück zur Seriosität.
Gut.
Weil es mich auch tatsächlich auf einen weiteren Wunsch an die Zukunft bringt. Du hast schon gesagt, dass man dieses Pieps-Geräusch ausschalten sollte. Ich wünsche mir einfach andere Töne. Kann man da nicht so kleine, irgendwie so ein kleines...
Was möchtest du, Taylor Swift?
Ja, Taylor Swift-Song oder irgendwas Nettes.
Möchtest du ein Jamba-Abo-Paket, also das um Jamba, mal bei Protafan und Aktrabit zu, in einem Jahrzehnt zu bleiben, du kannst so Jamba-Klingeltöne bestellen für deine Pumpe.
Das ist nicht schlecht.
Ey, das ist ein Geschäftsmodell.
Das wäre ein Geschäftsmodell, oder?
Auch jetzt mal ernsthaft, wir entwickeln eine App.
Das machen wir einfach.
Ja, scheiß auf den Podcast, wir machen eine App.
Aber das ist tatsächlich ein meistens ein sehr unangenehmes Geräusch. Da muss es doch andere Töne geben. Es, oder? Was sich auch so melodischer in das Alltagsgeschäft...
Das hättest du gern, dass Cecilia Bartoli dir irgendwie eine Arie singt. Oder
ja. Oder so leichtes Plätschern eines Wasserfalls.
Ja, aber das weckt dich ja nicht auf, wenn er unter zu. Du mit deinen 35, da wenn da ein Wasserfall plätschert, also ich glaube nicht, dass sich das... Also... Das muss ja penetrant sein.
Da gibt es eben penetrantes Wasser. Okay. Ein penetranter Wasserfall.
Stefan Seiler wünscht sich penetrantes Wasser. Ja. Bitte arbeiten Sie daran.
Bitte, ja, bitte machen Sie was. Tun Sie was.
Okay, was hast du noch für
Wünsche?
Wünsche einklingen. Ja. Die Hersteller wünschen sich, dass sie das dürfen, aber sie dürfen nicht. So wie
Ach wirklich?
Ja.
Da gibt es ein Gesetz dafür.
Nee, aber die Hersteller müssen dann diese Geräte zeigen und dann wird gesagt, das muss die Lautstärke, das muss so vernehmbar sein und so weiter. Das ist nichts, dass die Hersteller, das würden die lieben gerne machen.
Ja.
So wie die Farbe von Gehäuse oder so verschiedene Geräusche anbieten, die dürfen nicht.
Müssen die Geräte eigentlich auch so groß sein, wie sie momentan sind? Ist das auch irgendwo gesetzlich vorgeschrieben?
Fragst du das auch bei 35 beim Sex oder was?
Auch das ist ein Transportgegenstand.
Müssen die Geräte so... Stimmt, aber man wird oft gefragt, also von so, das liegt ja oft bei mir auf dem Tisch und so, und denken alle mal, was hast du denn für ein cooles Handy und so. Also man muss dann immer erklären, hast du zwei Handys? Da wird man erstmal als Snob, dann sagt man, nein, das ist meine Insulinpumpe. Also bitte, dann sitzt ihr erstmal ruhig.
Ja, ich finde es ja schön, dass du gefragt wirst, ob das, was du da für ein cooles Handy hast. Ich meistens gerade, was für einen alten Knochen ich da habe. Weil das, die sehen jetzt
das
ja nicht
Nokia
aus.
Nokia 63 mit dieser ausfahrbaren Antenne. Das wog so 8 Kilo, die Handtasche war immer so, ich komm gleich. Und eine SMS hatte 158 Zeichen und man hat Snake gespielt.
Das hat doch gereicht.
Ja. Ach so,
da brauchte man noch gar
hat
nicht.
Wirklich gereicht. Wir waren glücklich damals. Ja. Wir hatten alles.
Ja. Wir hatten alles.
Ja.
Aber vielleicht lohnt es sich an der Stelle einmal eine unserer Zuhörerinnen einzuspielen. Michelle, die hat uns nämlich hat mich auch auf einen ganz ähnlichen Gedanken gebracht. Vielleicht haben wir das einmal vorliegen.
Michelle.
Hallo, ich bin die Michelle. Ich bin 43 Jahre alt und ich habe seit 29 Jahren Typ 1 Diabetes.
Wir.
Wenn ich mir was wünschen dürfte, dann wäre das zum einen, dass sich am Verständnis und am Bewusstsein, gerade wenn es um Typ 1 geht, noch einiges ändert. Weil ich habe das Gefühl, ganz oft werden alle Diabetesformen in einen Pott geschmissen und es schadet manchmal auch mehr, als dass es nützt. Und das Zweite, was ich mir wünsche, ist, dass sich noch einiges ändert, wenn es um die technische Entwicklung geht. Ich habe das Gefühl, da ist noch so viel mehr möglich, wenn ich mir anschaue, wie groß die Geräte immer noch sind oder wie lange es teilweise dauert, bis es Neuerungen gibt. Und da hoffe ich einfach, dass sich noch einiges tut.
Ja, vielen Dank an Michelle, die uns das zugeschickt hat. Sie spricht ja zwei Bereiche ein. Den ersten Bereich können wir vielleicht gleich nochmal vertiefen besprechen, das Emotionale. Auch das Thema Wertschätzung und gesehen werden ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Mhm. Aber bleiben wir noch kurz bei den Geräten. Das ist mein Pumpensteuerungsgerät und es ist wirklich toll. Aber warum muss das so groß sein? Ich war in der Diabetesklinik Bad Mergentheim auf der Pumpenstation und habe da mit einem 78-jährigen Patienten auf dem Zimmer gelegen, ein Mann mit Diabetes, der seit 48 Jahren Diabetes hat, was ich schon beeindruckend fand, dass er so alt werden konnte mit
Oh Gott, also Stefan!
Aber Weil es aus einer anderen Zeit, weil es ja eine ganz andere Zeit bekommen hat, in einer Phase, in der man eben noch mit den Aufziehspritzen.
Du, wir sind näher an der 78 als am Teenageralter, wir beide. Also jetzt mach das mal stimmt. halblang.
Ohne Frage. Ohne Frage. Aber ich war so beeindruckt davon, wie er dann sich auf die Pumpentechnologie hat eingelassen hat. Und dann hat er aber Geräte vor, ein kleines Gerät vor sich, bei dem er auf einem Mini-Bildschirm rumdrucken musste und das kaum erkennen konnte. Mhm. Warum sind die Geräte jetzt nicht so Customer-Journey-orientiert? Nicht so adaptiv wie ein iPhone oder andere Geräte, die es ja auch gibt. Warum ist es immer noch so sperrig? Entweder so groß oder nicht wirklich benutzerfreundlich. Oder ist das jetzt nur eine Zwischenstufe und alles kommt in 2, 3, 4, 5 Jahren? Wir müssen halt erstmal noch die alten Gerätschaften abwohnen, so. Und dann, dann geht's los mit der richtigen Zukunft.
Meine Pumpe abgewohnt hier. Dann, du meinst, das sollte mehr so aussehen, wie so von Apple entwickelt oder wie, weiß ich nicht. Also, ich finde die nicht so schlimm, die wiegt nicht so viel. Ich finde, ja, sie könnte ein bisschen kleiner sein, aber ein Handy ist ja, ein Smartphone ist ja inzwischen auch so groß.
Ja.
Ja.
Wer hat denn Mut und Lust?
Und Design.
Und Design. Hm? Ist gar keiner mehr da?
Ich bin zwar schon eine Weile Rentner, aber ich war in der Industrie lange genug. Ja. Das Entscheidende ist, dass man mit diesen Geräten umgehen kann. Wir haben diese Diskussion gehabt bezüglich der Pumpen. Wie klein oder wie groß dürfen die Tasten sein, dass sie noch bedienbar sind? Mhm. Ein wichtiger Zwischenschritt sind natürlich die Smartphones. Mhm. Ja, weil das, man kann praktisch die Daten darüber übertragen. Man kann also letzten Endes auch über die Smartphones die entsprechende Bedienung vornehmen. Das ist also, sag mal, das, was man anbieten kann. Die andere Geschichte scheitert daran, dass natürlich eine Sicherheit da sein muss bezüglich der Bedienung. Es gibt Riesenstudien, ist kein Witz, es gibt Riesenstudien, wenn man ein neues Produkt hat, wo man praktisch die gesamte Bedieneroberfläche testen lassen muss, bevor das überhaupt eine Zulassung bekommt. Also es gibt natürlich Grenzfälle, beispielsweise Leute, die dann schon eine Neuropathie haben, die praktisch nicht mehr das Gefühl an den Fingern haben. Da spielt das natürlich eine Rolle. Aber grundsätzlich, diese Bedienermöglichkeit, die muss gegeben sein. Man muss sich ja mal überlegen, wenn das Teil hier läuft und der hat vielleicht gerade eine schwere Unterzuckerung und will die Pumpe abstellen und kann es dann nicht, weil er es irgendwie nicht hinbekommt, auf diese entsprechenden Tasten zu kommen. Also das spielt eine Rolle. Also wir werden die Größe dieser Systeme kaum groß verändern. Es gibt kleinere Pumpen, muss man klar sagen, also größere Pumpen. Die sind aber alle in einem Bereich, wo man sagen kann, okay, damit kann man umgehen. Der entscheidende Punkt ist, bring es aufs Smartphone und mit dem Smartphone können wir umgehen. Ja. Also das ist eigentlich der Punkt.
Aber ist es richtig, dass man in Deutschland mit dem Smartphone eben noch nicht alles bedienen kann bei einem AED-System, aber in Ländern wie den USA schon, dass das ein deutsches
Also es gibt wir haben ja international eigentlich iOS und Android. Ja. Und ja, das ist manchmal bei einigen so, dass das eine noch nicht da ist, das andere ist da. Ja, es gibt gewisse Probleme mitunter bei Android. Das hängt einfach damit zusammen, dass dort Updates gemacht werden, die nicht für jeden nachvollziehbar sind. Man muss dann praktisch auch ein Update auf dem Smartphone machen. Da gibt es also mitunter Schwierigkeiten. Aber grundsätzlich ist diese Zulassung, machen wir uns nichts vor. Es sind ja praktisch bis auf eine Ausnahme alle Pumpen aus den USA. Also das ist also letzten Endes bei uns genauso möglich wie dort. Also vielleicht kennt jemand da Unterschiede. Ich selber kenne sie
genau,
nicht.
Es gab wir hatten noch eine Meldung.
Ja.
Ah, da. Marian, warte, ich komme.
Sehr gut. Schon praktisch so ein Würfel.
Hallo zusammen, ja. Andreas, ich habe gehört, dich verstehen nicht alle da hinten. Aber nicht von der Lautstärke. Also Firma Insulet, die mit dem Pott. Und um es kurz zu machen, warum gar nicht lang reden. Also die Technik ist da in USA, wie hier gesagt. Die wird auch in Deutschland funktionieren. Nur wir testen sie gerade wirklich noch aus in USA. Also wir haben sie gerade eingeführt für den G6 in USA, also mit iOS, Apple, Android von Anfang an schon. Und wir testen sie jetzt noch final aus. Und ich kann Ihnen natürlich kein Datum nennen, aber bald. Es ist wirklich ein Schnips dann nur noch, weil es muss ja nur noch in den Apple Store gelegt werden. Und das schaffen wir. Soweit.
Cool. Wenn's
super.
Good News. Hören wir gerne.
Das hören wir sehr, sehr gerne. Ja.
Ah, da ist noch eine Anmerkung.
Genau. Ja. Ich gehöre zu der einzigen Firma, die nicht aus den USA kommt. Und die hat das schon. Die bedient das Ganze schon per App. Aktuell noch für Android. iOS ist gerade in den Zulassungsstudien.
Wie heißt die Firma?
Ypsomed.
Ypsomed. Ypsomed natürlich.
Vielen Dank.
Danke die verlängerte Werbung.
Gibt es sonst noch weitere Kolleginnen und Kollegen aus der Pharmaindustrie, die die Chance nutzen möchten?
Die uns eine gute Nachricht überbringen möchten.
Gut, dann kommen wir vielleicht zu den emotionalen Themen, zu den emotionalen Bereichen. Und wenn ihr erlaubt, würde ich da gerne auch noch einen weiteren Hörer anspielen, nämlich Erdim. Erdim.
Grundsätzlich würde ich mir für die Zukunft wünschen, basierend auf meinen Erfahrungen mit Diabetologinnen und Ärztinnen, dass das Thema Ängste, die sie befeuern können, berücksichtigt werden. Dass Aussagen wie, dass deine Lebenswahrscheinlichkeit sich drastisch verkürzt, wenn dein HbA1c konstant nicht unter 6,5 ist, oder dass einem das Gefühl eingeredet wird, dass du versagst, dass du für deine Gesundheit versagst, wenn es dir nicht möglich ist, konstant gute Blutzuckerwerte zu liefern, als wäre es quasi eine Prüfung, der man unterstellt wird und man performen muss. Und dass dann das Diabetesmanagement noch mehr mit Druck in Verbindung gesetzt wird und der Stress sich einfach nachteilig für einen selbst und die Erkrankung ja grundsätzlich auswirkt, dass einem da der Druck genommen wird.
Ja, vielen Dank, Erdim. Ich habe mich in diesem Beitrag ein Stück weit wiedererkannt gefühlt. Denn dieser Leistungsdruck in den kurzen Terminen, die ich dann mit meiner Diabetesberaterin habe und meiner Diabetologin, der springt mir schon manchmal ins Gesicht. Und auch die Enttäuschung, wenn ich eben nicht mit den Werten aufwarten kann, die wir
die
eigentlich...
Enttäuschung. Wie oft habe ich geweint, wenn ich da raus bin aus der Praxis?
Ja, wirklich?
Ja.
Weil du die Zielvorgabe nicht erreicht hast?
Ja, weil ich so traurig war über diese Werte, ja. Also bevor man das eben so, jetzt kann man ja das relativ schnell, das sagt einem ja auch einen geschätzten HbA1c und so, aber das hat mich immer wahnsinnig mitgenommen, da rauszugehen und zu denken, okay, ich werde sowieso nicht alt. Ich habe auch früher gedacht, ich werde nie, ich werde vielleicht keine Kinder haben, und Schwangerschaft und Diabetes ist auch noch mal ein ganz schwieriges Thema und so. Und das, da ich war immer wahnsinnig enttäuscht von mir. Ja. Du nicht?
Immer wieder. Also gerade in diesen letzten Jahren, als es um die Hypo ging, und ich hatte die Vorgängerpumpe, mit der ich manuell, die ich manuell gesteuert habe, hatte ich ja auch schon ein paar Jahre. Und ich dachte, die Pumpe ist jetzt mein großes Heilsversprechen. Wenn ich die Pumpe habe, dann kriege ich das mit den Unterzuckerungen in den Griff, dann kriege ich alles in den Griff. Und dann sah die Wahrheit ein bisschen anders aus. Und meine Unterzuckerungen fanden trotzdem statt. Ich hatte insgesamt einen besseren HbA1c und hatte auch viele andere Vorteile von der manuellen Pumpe, aber eben lange nicht das, was ich mir erhofft hatte zuvor. Und diese Quartalsgänge zu meiner Diabetologin oder zur Diabetesberaterin waren so kleine Gänge nach Canossa. Ich wusste, ich werde mich danach nicht besser fühlen als vorher. Nee. Es sei denn, ich erzähle dir was vom Pferd. Aber das macht ja natürlich auch keinen Sinn auf Dauer. Ich wollte, dass es besser läuft. Und zugleich habe ich aber auch fast so eine Verzweiflung gesehen auf der anderen Seite, weil ich gar nicht mehr wusste, wie sie mir helfen sollen. Und die Termine mit meiner Diabetologin wurden immer kürzer. Am Anfang 10 Minuten und irgendwann noch 2 Minuten. Meinst du, ja, wir müssen da weitermachen, wo wir beim letzten Mal aufgehört haben. Och. Wir sehen uns dann in 3 Monaten. Und das war richtig heartbreaking, so im Sinne von wie eine Liebesbeziehung, die dann so erkaltet. Und denkst du, aber ich bin doch noch der Gleiche. Lieb mich doch. Und auch wenn ich jetzt schlechtere Werte habe. Aber
immerhin wollte sie dich nach 2 Monaten wiedersehen. Das kann ich von meinen Liebhabern nicht allen behaupten. Nein, aber das ist auch noch dieses schwere Thema. Nein, also es ist, glaube ich, wahnsinnig schwer, wie du sagst, auch für beide Seiten, weil wie sollst du, das ist immer, ich meine, wenn ich mir vorstelle, meine Eltern hatten einen Freund, der Diabetes hatte, und der früher, der ging dann einmal die Woche in die Apotheke, um seinen Blutzucker zu messen. Also wo man denkt, es könnte nicht willkürlicher sein. Also und anhand dieses einen Werts in der Woche sollte man jetzt das betreuen. Das ist natürlich sehr schwer. Dann sollte man doch auch immer, ich habe das noch gelernt im Kinderkrankenhaus mit dem Diabetiker Tagebuch führen. Das habe ich natürlich ehrlicherweise auch nicht gemacht. Also dass ich da aufgeschrieben habe, was ich gegessen habe und was wie wo, wenn dann stand in meinem Tagebuch, in wen ich gerade verknallt war oder so. Aber das macht man natürlich. Das ist auch zu viel verlangt. Aber es ist dann auch zu viel verlangt eben von der Ärztin oder dem Arzt das richtig einordnen zu können. Weil wie willst du so zusammenarbeiten? Also der Wunsch ist vielleicht eine engere Zusammenarbeit, engmaschigere Betreuung, aber vielleicht, also was ja heute auch alles ist schon gibt, ne, also mehr WhatsApp, mehr, also keine Präsenztermine, ne, dass man halt vieles auch per Video eigentlich besprechen kann, dass, glaube ich, auch eine größere Sichtbarkeit überhaupt, also ich finde, es ist so eine Erkrankung, die nicht so wahrgenommen wird in Deutschland und in der Gesellschaft. Also mein Eindruck ist, das läuft so ein bisschen so, ja, diese Diabetiker, dabei gibt's ja so viele von uns. Also vor allem Typ 2, aber natürlich auch einige Typ 1er. Und da würde ich mir schon mehr Druck auch auf die Politik wünschen, glaube ich, und auf, dass da einfach eine größere Wertschätzung, Anerkennung dafür da ist, auch eine engere Versorgung. Ich weiß nicht, ich fände es wahnsinnig schwer. Ich lebe jetzt in Frankfurt seit ein paar Jahren und überhaupt jemanden zu finden, der einen betreut. Also es gibt einfach zu wenig Diabetologen und Diabetologinnen.
Ja, das geht mir auch so. Ich bin jetzt von Hamburg nach Berlin gezogen und habe immer noch meinen Diabetologen in Hamburg, weil meine Diabetologin, wo ich dann alle 3 Monate hinfahre, weil das wirklich ganz schwierig ist, in Berlin jemanden zu finden. Und auch jemanden zu finden, dem ich dann auch vertrauen kann. Ich möchte jetzt nicht nach 3 Monaten dann wieder zu einem neuen Arzt gehen. Und das wird nicht leichter, muss ich sagen. Du hast gerade aber eben noch einen interessanten Punkt angesprochen, den Punkt mit WhatsApp und mit Telemedizin. Mhm. Telemedizin, so ein schönes deutsches Wort, das so nach 80er Jahren.
Teleshopping, geht. Ja. Klingt Glücksrad, möchten Sie das Kofferset oder das Teeservice? Bei uns gibt es Insulinpumpen.
Jetzt. Ganz die besten.
2 für 1. Dazu ein Päckchen Traubenzucker.
Und Desinfektionsspray. Also dieser Punkt mit WhatsApp, ich kann dir mal was Positives sagen, was ich ja eine positive Erfahrung, die ich gemacht habe. Mein Hausarzt, nicht Diabetologe, sondern mein normaler Hausarzt in Hamburg, ist ein guter Bekannter von mir und ich habe seine WhatsApp-Nummer, seine Telefonnummer. Mhm. Und viele Punkte kann ich mit ihm einfach auf dem direkten Weg klären. Da muss ich nicht in die Praxis fahren, sondern ich schicke ihm ein Foto von meiner Beule am Fuß und dann sagt er mir, komm vorbei oder halt die Schnauze. Oftmals das Zweite.
Geben Sie diesem Mann nicht Ihre Handynummer. Es ist ein gut gemeinter Rat.
Und ich kann aber so viele Termine da im Wartezimmer oder bei ihm einfach muss ich nicht wahrnehmen oder muss ich dazu muss gar nicht erst kommen. Ich nehme so wenig anderen Patienten und Patientinnen den Platz weg, weil ich viele Dinge einfach auf dem direkten Dienstweg klären kann. Meine Tante ist Medizinerin und lebt in Freiburg und arbeitet auf der Schweizer Seite, arbeitet dort seit Jahren schon in der Telemedizin. Sie ist eine große Verfechterin davon und schwärmt davon, wie effizient und gut das ist. Ich wünsche mir, dass es gerade im Bereich Diabetes gang und gäbe ist. Ich muss nicht alle 3 Monate zu meiner Ärztin gehen, die dann doch kaum Zeit hat für mich. Mir würde es so reichen, wenn es so läuft.
Nenn doch mal den Namen deiner Ärztin hier, das kommt bestimmt.
Besser nicht. Ich habe ja noch niemand Neues, deshalb muss ich ja noch.
Hier findet sich bestimmt die. Ach, so einer bist du. Erst was Neues haben und dann verlassen. Ah ja. Good to know. Good to know.
Ja, das mit der Imagekorrektur heute, das wird, glaube ich, nicht mehr nichts mehr.
Das war's?
Das mit der Imagekorrektur, das wird heute, glaube ich, nichts mehr.
Aber das ist wirklich schwer und wirklich ein Problem. Ist das so? Sie sind da die Profis. Gibt es zu wenig Schwerpunktpraxen Diabetes in Deutschland? Warum finden wir so schwer Menschen? Und
es gibt zu wenig, das ist richtig, ja, für die Anzahl der Patienten. Aber ich möchte vielleicht an einer Stelle auch sagen, alles richtig, Telemedizin bin ich auch ein großer Fan. Aber es kostet den Arzt genauso viel Zeit, als wärt ihr bei ihm in der Sprechstunde. Also wenn ich mehr Ärzte, mehr Schwerpunktpraxen, kann das Problem so in dieser Form auch nicht gelöst werden.
Ist das wirklich so, wenn ich die Frage hinterher schieben kann? Ja. Ich habe nämlich auch mit Menschen gesprochen aus Holland und aus Dänemark. Diabetier ist ja so ein Stichwort. Und in Holland gibt es ja auch eine, wie heißen sie? Diabetes. Genau, Steno und Diabeter heißen die beiden Institutionen. Die haben mir gesagt, dass sie unfassbar viele, abertausende Patienten hätten. Und viele würden sie, mit vielen würden sie nur telefonieren, wenn wirklich der HbA1c oder die Time in Range Werte aus dem Lot geraten. Und ansonsten reicht es, wenn sie einmal im Jahr vorbeikämen, auch zum Labor. Einmal im Jahr, da muss nicht alle 3 Monate jemand vorbeikommen.
Genau, das ist richtig, ja. Aber in unserem System hier schwierig umsetzbar. Und
wieso?
Warum?
Darf ich das Mikrofon machen?
Also wir haben in Deutschland das DMP. Und wir haben in den diabetologischen Schwerpunktpraxen häufig Strukturverträge, die an das DMP gekoppelt sind.
Was genau heißt das?
Das Disease Management Programm der Krankenkassen, in denen sich die Patienten einschreiben lassen sollen, um vielleicht eine bessere Versorgung der Diabetiker zu erreichen. Das bedeutet aber, dass tatsächlich alle 3 Monate oder jedes halbe Jahr der Patient einmal beim Diabetologen erscheinen soll, muss. Mhm. Ansonsten kriegt der Diabetologe seine Arbeit nicht bezahlt.
Mhm. Verstehe. Wahnsinn. Aber kann man sowas nicht ändern?
Politikfragen. Aber ist hier denn jemand von einer Krankenkasse? Ja. Nein, da möchte ich...
Da ist jemand, da geht ja ein Arm hoch.
Noch da?
Also, Sie hatten das ja wunderbar gesagt, dass es so ein dauernder Kampf um ein Ideal ist, was man nicht erreicht. Oder zumindest über viele Jahre war. Und jetzt kommt man dem auf anderen Weg näher. Und dazu passt es natürlich, dass man sich nicht nur einmal im Jahr sieht, ne, wenn man sein Ideal nicht erreicht, aber man will strampeln, dass es besser wird, wenn man nicht ganz hinkommt, da wird man sich ja nicht einmal im Jahr sehen. Ne, das passt dann ja nicht. Von daher passt das schon, alle 3 Monate sich zu sehen und sich zu bemühen. Deshalb sind Sie ja auch hingegangen. Sie hätten auch sagen können, gehe ich nicht hin, gehe zum Hausarzt, der schreibt mir irgendein Rezept aus. Sie wollten sich auch bemühen und Sie haben sich abgestrampelt. Das macht dann auch schon Sinn.
Vielleicht kann ich ja noch mal ergänzen, ja. Es hängt ja immer an Strukturen, die da sind und die dann auch honoriert werden oder bezahlt werden müssen. Wir hatten ja schon gehört, die Ärzte, egal ob sie digital oder analog mit ihnen interagieren, möchten natürlich für ihre Arbeit und auch für ihr ganzes Team bezahlt werden. Und die Politik hat sich ja nach 20 Jahren nun endlich auf den Weg gemacht, überhaupt eine digitale Infrastruktur mit der Telematikinfrastruktur, mit der EAO und dem E-Rezept, was wir seit einem Jahr erst haben. Zu gestalten. Und ich kann mir schon vorstellen, wenn ich einen Patienten habe mit einem AID, der gut eingestellt ist, auch beim Typ 1 Diabetes, dass ich den vielleicht auch, wenn ich das ganze Jahr dafür bezahlt werde, dann nur alle halbe Jahre sehe. Und ansonsten gucke ich mir das AGP-Profil an und schicke ihm das Rezept, wenn es dann als Hilfsmittelrezept auch als E-Rezept geht, auf diesen Wege. Also mit anderen Worten, man hat sich auf den Weg gemacht, es soll jetzt auch ein digitales DMP geben, zumindest Elemente, ja, wo es auch dann sowas wie WhatsApp mit meinem Arzt, wir können natürlich aus Datenschutzgründen nicht per WhatsApp kommunizieren, sondern es muss wieder eine datenschutzsichere Version sein, wo man sich austauscht, aber wo also digitale Patientenbetreuung auch auf diesem Wege möglich gemacht sein wird. Aber es dauert eben in Deutschland alles erstmal seine Zeit.
Was ist Ihr Tipp? Wie viele Jahrzehnte müssen wir darauf warten?
Nee, keine Jahrzehnte mehr. Also in 5 Jahren sind wir schon anders aufgestellt.
Okay, das hoffe ich. Das würde ich mich sehr freuen.
Aber wie lange gibt es AIDs? Das war jetzt auch eine rasante Entwicklung.
Das, ne? Das stimmt.
Ja, wenn es dann mal da ist, wenn es die Marktreife in Deutschland dann erreicht hat.
Und eine gute Erstattbarkeit, das muss man auch sagen, im Vergleich zu anderen Ländern.
Okay. Ist das so? Ja, in anderen Ländern ist das...
Wir haben 5 AID-Systeme aktuell, die erstattet werden. Da gucken Sie mal bloß mal über in die deutschsprachigen, das haben wir ja auch die gestrigen Sessions gehört, da sieht das nicht so rosig aus.
Man will sich auch gar nicht so beschweren, es ist ja...
Nee, es gibt es nicht.
Alles aber schlecht. Ich musste damals für das erste CGM wirklich kämpfen. Also das habe ich dann nur und auch die erste Pumpe, den Omnipod, habe ich nur genehmigt bekommen, weil ich schwanger war. Also mir wurde damals gesagt, das wirst du musst jetzt hier schon gründlich also vortragen, warum brauchst du jetzt eine Pumpe und warum willst du dich jetzt umstellen und nicht mehr spritzen und so. Also das war schon auch ein Kampf.
mit der Krankenkasse, muss ich sagen. Und Gott sei Dank war ich schwanger. Die Schwangerschaft ist durchaus sehr kompliziert mit Diabetes und so. Und dadurch ging das dann leicht durch. Aber ich kenne auch Leute, bei denen es nicht sofort durchgegangen ist. Und das ist halt unglaublich schade, frustrierend und ärgerlich, nicht nur für die betreuenden Ärztinnen und Ärzte, sondern natürlich auch für uns, dass wir denken, ich habe doch schon diese beschissene Krankheit. Warum muss ich mich jetzt noch rechtfertigen, dass ich gerne das bestmögliche System auf dem Markt hätte? Also es kann ja wohl nicht wahr sein, dass ich hier so, ach nö, da, ach, die spritzt noch ein Schweineinsulin, ist auch egal, ja. Also das kann ja nicht, das kann man ja Patienten nicht ernsthaft vermitteln.
Ja, dadurch gibt's ja auch dann wieder so ein Klassensystem, ne?
Ja.
Erste Klasse, zweite Klasse, du bist nicht krank genug dafür, für den neuesten
Shit. Genau.
Das ist tatsächlich ein Problem. Hast du denn damals in dieser Situation das Gefühl gehabt, dass deine Diabetologin, dein Diabetologe zusammen mit dem Gynäkologen, dass sie sich austauschen?
Nein, aber das habe ich auch gar nicht, die habe ich auch einander gar nicht vorgestellt. Ich hätte gern meine eigenen Schäfchen. Nein, aber das war gar nicht. Ich hatte dann noch eine Zwillingsschwangerschaft, wodurch das natürlich eine Risikoschwangerschaft war und so. Aber und das hat mich unglaublich gestresst. Da hatte ich dieses erste CGM, das auch immer diese Alarme da. Das hat mich wahnsinnig, weil ich wirklich dachte, Scheiße, jetzt schadest du nicht nur dir, sondern noch zwei Menschen in deinem Körper. Also das fand ich eine große Belastung und Herausforderung. Die sind dann auch zu früh gekommen und mein Sohn hat auch quasi für mich Insulin mitproduziert. Also der hatte, glaube ich, als er auf die Welt kam, einen Zuckerwert von irgendwie 8 oder, also das war absurd niedrig.
Ach was.
Ja, weil der war dann aus dem Körper raus, ja. Und das ist natürlich auch nochmal zusätzlich für Frauen mit Diabetes eine große Herausforderung. Trotzdem hat die Krankheit, um jetzt vielleicht mal positiver abzuschließen, ja auch gute Seiten. Mhm. Oder hast du nicht auch viel durch sie gelernt? Hast du sie auch lieb?
Oh. Also, sie ist so ein treuer Begleiter und ist auch so ein Kumpel, aber ein Kumpel, mit dem ich nicht jeden Tag abhängen möchte. Das ist so, das will mir eigentlich
Kumpel
auch
mit Mundgeruch.
Ja, so mit ein bisschen Abstand. Mit ein bisschen Abstand, ja. Ganz nett. Unterhalte mich auch gerne mal mit ihm. Man erfährt auch immer wieder was Neues, aber es gibt halt irgendwie lustigere Leute als sie.
Ja, das stimmt. Lustig ist er nicht. Nein, und es ist schon... Es ist schon belastend. Ich glaube, man tut gut daran, wenn man das manchmal auch verdrängt und auch mit sich selber dann fünfe gerade sein lässt und sagt, gut, es ist jetzt, mal gucken, wo. Und jetzt gucken wir doch mal zum Abschluss, wo wir jetzt stehen, Stefan. Ob hat mein Pottende, guck mal, aber es hat nicht 226, also ich habe mich hier nicht groß verbessert.
Ich passe mich dir an, ich bin bei 230.
Du bist auch gesunken im Niveau, das ist immer so für Leute, die mit mir abhängen. Das ist schlecht. Also vielen Dank, dass Sie uns zugehört haben. Ich hoffe, es hat Ihnen Freude bereitet.
Vielen Dank.
Uns hat es große Freude bereitet.
Dankeschön. Es war ganz großartig. Ne? Vielen Dank. Und wenn der Podcast demnächst in den verfügbaren Podcast-Playern erhältlich ist, bitte ich Sie alle, die Glocke zu drücken, uns zu abonnieren, immer wieder anzuhören, und Sie können uns auch jederzeit Ihre Gedanken, Anregungen, Kritikpunkte zukommen lassen.
Wir machen dann auch Merch, so Tassen mit unserem Gesicht oder so. Nein, machen wir nicht. Also keine Sorge. Aber wir freuen uns natürlich, wenn Sie reinhören. Wir freuen uns immer über Anregungen und danke, dass Sie Ihren Job machen, weil ohne den würden wir nicht mehr am Leben sein.
Ganz genau. Vielen, vielen Dank, dass es Sie gibt.
Ja.
Candy Diaries ist ein Diabetes-Podcast von und mit Laura Karasek und Stefan Seiler.
Neue Folgen erscheinen jeden zweiten Freitag auf allen Podcast-Plattformen.
Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann empfehlt uns gerne weiter und folgt uns. Klickt die Glocke, abonniert uns.
Wenn ihr uns Lob, Kritik schicken möchtet oder eine Sprachnachricht für uns habt mit eurer eigenen Diabetes-Geschichte, dann her damit. Nutzt unseren Instagram-Kanal oder schreibt uns eine E-Mail oder eine WhatsApp.
Wenn euch das nun alles zu schnell ging, kein Problem. Dann findet ihr alle Infos, auch unsere E-Mail-Adresse und den Link zu unserem Instagram-Kanal und natürlich auch unsere Sternzeichen inklusive Mond und Aszendent auch in den Shownotes.
Candy Diaries ist eine Produktion von Funke. Moderation Laura Karasek und Stefan Seiler. Diese Folge entstand in Kooperation mit PQPP2. Titelmelodie Leo Ebert Klang.